Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hot Seats and Cold Brews. Heute an einem, zumindest bei mir, relativ grauen Freitag und ich freue mich, einen jungen Mann in der Leitung zu haben, einer der wenigen, der den BDR schon mal an die Grenzen seines eigenen Reglements gebracht hat und das bereitet mir unheimlich viel Freude. Herzlich willkommen, Max Hardenstern.
Servus, servus. Vielen Dank, dass ich bei dir am Podcast sein darf.
Nicht nur bei mir, sondern bei uns. Wir sind ja insgesamt vier, die das machen. Und mich als alten Racer freut es natürlich besonders, dich in der Leitung zu haben. Einer, der ganz vorne mit dabei fährt in Deutschland und ja auch im Weltcup die Flagge hochhält. Siebenfacher deutscher Meister bist du, glaube ich. Fangen wir mal so an. Siebenmal schon am Treppchen gestanden, oder?
Ja, ich glaube, ich müsste jetzt genau Medaillen zählen, aber ich glaube ja, siebenmal.
Siebenmal. Ja. Ja, die Geschichte hinter Max Hardenstern, die interessiert mich natürlich und unsere Hörer. Ich habe recherchiert, aufgewachsen bist du in Sachsen und da wohnst du, glaube ich, auch noch, ne?
Exakt, ja, ich komme aus dem schönen Osten.
Aus dem schönen Osten, ja, sehr schön. Ich bin oft im Osten. Ich habe viel für den Sachsen-Tourismus tatsächlich schon gearbeitet und bin früher unheimlich viel Rennen gefahren in Thüringen. Wirst ja auch einige schon gefahren sein, Ilmenau, Tabatz, was gab es da noch? Früher gab es da noch mehr, aber ich sag mal, das war vor deiner Zeit.
Ja, ich habe auf jeden Fall, sag ich mal, hier im Osten oder Thüringen überall angefangen, Rennen zu fahren, ja.
Ja, ist witzig, dass man immer noch sagt Ost und West. Ich meine, du bist ja sogar nach der Wende geboren, für dich dürfte das ja eigentlich gar kein Thema sein, aber wir sprechen immer noch von Osten und Westen, das ist verrückt, oder?
Exakt, ja, aber dadurch, dass ich in dem bayerischen Teamfahrer werde ich da öfters mal drauf angesprochen und irgendwie hat sich das so eingetrichtert, dass es immer noch Ost und West ist. oder sagen wir mal, ja, ich wäre gehänselt dafür. Ja. Aber einfach immer nur Spaß und deswegen bin ich da auf der Ost- und Westschiene irgendwie sitzen geblieben.
Ja, ich glaube, wir sehen das alle locker. Wenn man dich als Quoten-Ossi bezeichnet, dann ist das auf jeden Fall Spaß. Und ich muss sagen, die Ostfahrer, da waren immer Superfahrer dabei, da sind geile Streckenbauer. Also ich habe es immer gefeiert, wenn wir in den Osten gefahren sind zum Racen, weil da war es immer gefühlt ein bisschen geiler als im Westen.
Freut mich auf jeden Fall zu hören, freut mich zu hören.
Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, da geht so ein bisschen mehr, auch was so... ich glaube, das auch einfach liegt an einer etwas dünneren Besiedlung, dass du da im Wald geilere Trails bauen kannst und es länger dauert, bis irgendjemand kommt, der sich drüber aufregt oder sich vielleicht keiner drüber aufregt, oder? Ist das so?
Ja, ich würde ja sagen, die Leute sind ein bisschen entspannter. Deswegen, ja. Also ich war jetzt ein paar Mal schon im Westen Radfahren. da sind die Strecken auch geil. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, im Osten Rad zu fahren. Es ist nach jedem Weltcup, nach jedem Trip, ist es immer wieder schön, nach Hause zu kommen.
Ja, ja, das glaube ich dir gerne. Du bist ja natürlich da aufgewachsen, zur Schule gegangen. Dann hast du, ich meine, Abitur hast du gemacht, oder?
Ja, das ist eine lange Story. Also ich hatte auf jeden Fall vor das Abitur zu machen. Habe es eigentlich 12. Klasse bis kurz vor die Prüfungen geschafft. Und dann war ich aber so busy mit Rennfahren und hatte da so ein, zwei Lehrer, die da nicht ganz so Bock drauf hatten, dass ich so oft gefehlt habe. Und die haben mich da einfach eiskalt da sitzen lassen. Und habe ich in Mathe 0 Punkte gehabt. Und dann haben sie mich deswegen nicht zum Abitur zugelassen, obwohl ich eigentlich den kompletten Support von Schulleiter und Co. hatte, da überall Rennen zu fahren über das ganze Jahr. Ja. Habe teilweise Klausuren in den Ferien geschrieben, weil ich nicht zu Hause war. Aber ja, es hat an einem Lehrer ist es gescheitert. Und
heftig.
Ja, ich kann sagen, ich habe es versucht, habe es nicht ganz geschafft. Ich habe, glaube ich, zu 95% gemacht, aber naja.
Ah, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, jetzt habe ich in der Tasche. Das heißt, also ich meine, 0 Punkte ist ja schon relativ wenig. Das ist ja Arbeitsverweigerung, sagt man. Aber dann lag es wahrscheinlich eher so daran, dass du nicht da warst, oder?
Ja, ich habe halt teilweise Tests oder Klausuren dann Montag früh, nachdem ich in der Nacht 12 Stunden irgendwo von den Rennen gekommen bin, nachschreiben sollen. Und da habe ich halt irgendwann, das habe ich 2 Mal versucht. Ist natürlich gescheitert, weil auf so einem Rennwochenende kann man nicht wirklich lernen, wenn man da Rennen fährt. Und das habe ich 2 Mal versucht und beim 3. Mal habe ich gesagt, jetzt, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, leckt es mich am Arsch, jetzt lasse ich es sein, weil Ist jetzt nicht die feine Art, aber nach dem dritten Mal dann montags irgendwas nachzuschreiben, hat sich das einfach nicht mehr gelohnt.
Ja.
Und da war ich in der Zeit einfach zu erfolgreich in dem Sport, dass ich sage, ich lasse den Sport links liegen und habe halt einfach gesagt, ich mache jetzt den Sport, das ist eine einmalige Chance, die ich da habe, das professionell zu machen und war da wirklich gut überall mit dabei, bin in dem Jahr Europameister gewesen und
Ja,
ja,
krass.
dann hab ich gesagt, ja, hat der Sport einfach mal Vorrang.
Hast du gesagt, ich mache jetzt Fokus auf Sport? Ich meine, du hast ja mittlere Reife, hast ja in der Tasche, also ist jetzt nicht so, dass du nichts hättest. Und Abi ist auch nichts, was man nicht nachholen könnte. Also insofern, in deiner Position kann ich es voll nachvollziehen, dass du sagst, ich gehe jetzt mal, setz alles auf eine Karte und ja, verfolg meine sportliche Karriere. Ja, super.
Ganz genau.
Das fing ja an, du bist, glaube ich, mit BMX. Hast du angefangen, den Radsport für dich zu entdecken, oder?
Ja, genau. Ich bin eigentlich, seitdem ich wirklich stehen kann, auf dem Rad unterwegs. Eigentlich wollte ich Motocross fahren. Haben meine Eltern zwar nicht ganz so cool gefunden, weil es einfach finanziell, wenn du noch so ein kleines Kind bist, das kannst du eigentlich fast nicht stemmen, weil du eigentlich jedes Jahr ein neues Motorrad brauchst. Wenn du dann einmal, sag ich mal, anfängst mit Wachsen, dann fährst du 50 Kubik, 65, 85 und alles, was es dann noch gibt. Und dann haben meine Eltern gesagt, sorry, das ist nicht im Budget. Und dann habe ich angefangen, BMX zu fahren, bin BMX-Rennen gefahren, deutschlandweit. War da deutscher Meister 2007. Und dann ging das so in die bisschen ältere Kategorie und dann hätte ich, oder ich hatte die Chance, auf die Sportschule zu gehen nach Cottbus. Das wollte ich aber nicht, weil ich einfach zu gerne im Osten war, zu gerne zu Hause war, meine Freunde hier hatte und ja, ich sag mal, Sportschule ist schon, das ist schon knallhartes Business. Ja, und dann habe ich gesagt, ich wechsle die Sportart, habe angefangen, ein bisschen Mountainbike zu fahren und dann habe ich Downhill relativ schnell für mich gefunden und seitdem sitze ich eigentlich auf dem Downhill-Bike.
Ja, cool. Und gibt es Leute, die dich dann zum Downhill gebracht haben? Ich weiß jetzt nicht, wie lokal du da vernetzt bist, aber ich glaube, der André Wagenknecht kommt auch aus der Ecke, wo du wohnst, oder? Sind das so
Ja,
Leute? Oder
genau.
David Schatzky, meine ich, wäre auch in der Ecke. Sind das die, die dich dann
Exakt,
dahin gebracht haben?
die. Ganz genau. Ich bin viele Jahre für David Schatzky gefahren, also am Anfang einfach nur von Fahrradladen. Dann hatte ich ganz normal einen Support von ihm oder er hat schnell halt was in mir gesehen. Habe ich von ihm super, super krassen Support gekriegt. Also er hat mich da wirklich aufgezogen und mich wirklich da groß in dem Sport gemacht.
Ja, der David war ja selbst
Und
exzellenter Fahrer, muss man mal dazu sagen. Ich musste gegen den fahren und hatte eigentlich nie eine Chance.
ganz genau, ganz genau. Und dann hatte ich relativ zügig da einen guten, wirklich guten Support von Specialized in meiner Anfangskarriere. Und dann hat sich das Jahr für Jahr hochgearbeitet. Und ich glaube, jetzt sind es 7 Jahre bei Cube, vor 8 Jahren habe ich die Message von Cube bekommen, dass ich mal zum Gespräch in Lenzerheide zum Weltcup kommen soll.
Ja, nice. Und Cube ist ja ein großer Player, sage ich mal, ne? Die hatten ja damals, ich weiß nicht, hatten die zu dem Zeitpunkt schon Danny Hart unter Vertrag? Ich glaube noch nicht, ne?
Nee, da hatten die, das war das erste Jahr, dass sie das Team hatten. Da war Greg Williamson und Matt Walker im Team.
Ah ja, das sind auch schon
also
große Nummern dann für einen dann noch kleinen Max Hartenstern, oder? Das war.
ganz genau, ja. Es war mein zweiter Weltcup, den ich da in Lenzerheide gefahren bin. Das Wochenende vorher bin ich in Leogang Weltcup gefahren. Da habe ich ganz knapp das Podium verpasst. Da bin ich in der Stump-Section, die wir jetzt eigentlich immer noch fahren, gestürzt, weil es nass war. Und da war ich Sechster im Finale und genau, danach hatte ich die Message bekommen und eine Woche später war ich in Lenzerheide zum Gespräch.
Ja, also Junioren-Kategorie war das, ne?
Ganz genau, ja, das war mein erstes Jahr Junior und das zweite Jahr Junior bin ich dann unter Cube gefahren.
Ja, crazy. Also mir bist du das erste Mal so richtig krass aufgefallen. Ich glaube, es war die Deutsche Meisterschaft 2016. Das ist auch das, was ich in der Anmoderation meinte. Da bist du ja deutscher Meister geworden und wusstest es erstmal, glaube ich, gar nicht so richtig. War das das Jahr oder werfe ich da was durcheinander?
Es war mein letztes Jahr sozusagen als Privateer, wie man es auch immer nennt. Das müsste in Tabard sogar gewesen sein.
Oder Tabards, ja.
Es war Tabard, genau. Ich hatte trockene Bedingungen und die Männer hatten nasse Bedingungen. Aber ja, ich hatte die schnellste Zeit vom Tag und dann hat der BDR mal kurz geschwitzt.
Genau, da gibt es so ein Reglement, glaube ich, dass der Schnellste am Tag das Meister-Jersey kriegt, auch wenn er nicht in der Elite-Klasse fährt. Also egal ob Masters oder Junior, das ist dann der deutsche Meister. Und der eigentlich meint, er wäre deutscher Meister in der Eliteklasse, kann das Trikot wieder abgeben. So war es, oder?
Ganz genau, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die Regel davor schon gab, aber nach dem Fall gab es die Regel. Und ja, ich habe das Jahr 2016 geschafft. Ich habe es 2017 nochmal als Junior in Ilmenau geschafft. Genau. Und letztes Jahr hat mich die Regel wieder eingeholt.
Exakt,
in Willingen habe ich das Trikot um 0,02 Sekunden verpasst.
Wahnsinn. Aber Willingen ist auch eine harte Strecke. Also ich weiß noch von meiner Zeit, die Zeiten sind ja so ultra knapp. Ich meine, du sagst es gerade, 0,02 Sekunden. Und da kann es ja sein, dass dir oben am Start mal kurz ein Wind entgegenkommt und dann war es das schon, ne? Also das ist ja brutal
doch. Ja, es war, ich sag mal, Karma as a bitch. Ich hab 2 Jahre lang als Junior die Männer geärgert und letztes Jahr haben sie mich geärgert. Ja. Aber es ist trotzdem gut für den deutschen Downhill-Sport, dass jemand Schnelles nachkommt. Ich denke, das ist wichtig. Klar, es ist hart für mich gewesen, weil deutsche Meisterschaft war 7 Jahre lang für mich eigentlich immer das schlimmste Rennen der Saison, weil du eigentlich immer der Gejagte bist von 600 Mann.
Ja.
Dieses Jahr, glaube ich, habe ich weniger Stress, weil dieses Jahr jage ich wieder.
Ja, richtig.
Aber ja, die DM steht auf jeden Fall wieder ganz oben.
Wo ist die DM eigentlich dieses Jahr?
Wieder in Ilmenau.
Ach, das ist ja fast Heimspiel für dich, also fast.
Fast Heimspiel, ja, 2 Stunden.
Aber Ilmenau ist auch eine würdige Strecke, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also die Jahre, die wir da Deutsche Meisterschaft gefahren sind, war die Strecke auf jeden Fall sehr, sehr, sehr anspruchsvoll.
Ja, cool. Sehr cool. Du sprachst gerade über Nachwuchs. Schön, dass welche nachkommen. Aber wenn man jetzt international guckt, kommt da relativ wenig. So, hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Also ich habe so ein paar Theorien, aber mich würde deine Sicht auf die Dinge interessieren. Was machen die Deutschen vielleicht falsch oder könnten sie anders machen oder sind sie nicht motiviert genug? Oder?
Ist eine schwierige Frage. Ich sehe das immer bloß bei den Franzosen, dass da Jahr für Jahr immer wieder schnelle Jungs nach oben kommen, die da wirklich in den Elite-Kategorien gute Zeiten fahren. Ich glaube, dass da in Frankreich der Sport einfach deutlich mehr angesehen ist, dass da deutlich mehr Support von, egal ob das von der nationalen Föderation oder insgesamt von allen Bedingungen, die sie haben, da einfach mehr da ist. Und in Deutschland ist es, glaube ich, einfach, ja, ich glaube, da ist Downhill nicht so wichtig. Ich glaube, da steht Cross Country deutlich, deutlich weiter oben vom Support. Und was ja okay ist, ist olympisch. Downhill ist leider nicht olympisch. Aber ja, so der insgesamte Support, so um neue, schnelle Leute nachzubringen, ist da sehr gering, glaube ich.
Ja, und du sprachst gerade das Thema Frankreich an, also das habe ich auch, sehe ich auch so. Ich weiß es auch, dass die in Frankreich wirklich viel mehr machen. Da ist ja teilweise in der Grundschule, gibt es ja schon Mountainbike-Kurse. Also da fahren die mit ihren Klapprädern die Wiese hinter der Schule runter. Es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob dir der Name Fabrice Taillefer noch was sagt. Vermutlich nicht. Das ist ein ehemaliger Downhill-Weltcup-Fahrer aus Frankreich. Christian und Fabrice Taillefer, das waren Brüder. Ich meine, der Christian Taillefer ist sogar mal Mountainbike-Downhill-Weltmeister gewesen. Aber lange, lange her. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Fabrice, der arbeitet mittlerweile, ich weiß nicht, ob er es mittlerweile immer noch macht. Ich habe ihn ein bisschen aus den Augen verloren. Aber der hat für die Stadt gearbeitet und hat solche Mountainbike-Kurse für Kinder gemacht. Und der hat mir Fotos gezeigt, als ich den mal besucht habe, wie er da mit den Kindern Mountainbiken geht. Und da habe ich gedacht, das ist ja verrückt. Also wirklich, da sind so 10-Jährige mit Klapprädern. Das hat nicht mal was mit Mountainbikes zu tun. Die fahren irgendwie an so einem Freizeitsee hinter der Schule, fahren die eine Wiese runter und droppen dann so eine 1,50 Meter hohe Mauer ins Flat und finden das alle geil. Und da denke ich mir schon, das wäre in Deutschland undenkbar. Also das überhaupt, da würden ja alle Eltern sofort Randale machen, unverantwortlich und so. Aber ich glaube, so kriegst du die Jugend begeistert, ne? Indem du Leute, die selbst das Thema leben, an die Schulen holst, in die Vereine holst und die Kinder dann da mitnimmst und motivierst.
Ja, ich glaube, das fehlt einfach bei uns so ein bisschen. Bei uns ist ja relativ schwierig allgemein, dass man Strecken legalisiert, dass der Sport angesehen wird vom Mountainbiken. Ich sehe das immer mal auf MTB News oder auf Facebook, dass wieder irgendwelche Strecken geschlossen wurden, weil ja, du machst den Wald kaputt und was auch immer. Da kann man wahrscheinlich stundenlang drüber reden und sich stundenlang drüber aufregen. Das ist da unten einfach nicht so. Da gibt es einen Berg, da gibt es eine Shuttlestraße und dann wird da unten geschuttelt. Und dann wird da 7 Tage die Woche lang geschuttelt, wenn da jemand Bock hat. Und ja. das finden die Leute cool. Das fehlt halt einfach bei uns. Wenn du bei uns hier, wir haben hier einen kleinen Spot, da shutteln wir sehr selten. Aber wenn wir mal geschuttelt haben, gab es eigentlich immer Stress. Deswegen shutteln wir halt zum Beispiel im Winter viel in Tschechien, einfach weil da die Leute noch entspannter sind und Strecken besser sind. Klar, wenn es super viel Schnee hat, geht das da auch nicht. Aber jetzt die letzten Jahre, danke an den Klimawandel, ging das eigentlich immer gut, dass im Winter wenig Schnee war. Und dadurch haben wir trotzdem relativ gute Trainingsbedingungen. Das ist jetzt nicht Südfrankreich oder Spanien, dass du da Staub hast, aber so, sag ich mal, 2,5, 3, 3,5 Minuten Strecken bekommen wir hier schon zusammen. Und da sind die Leute trotzdem, die finden das trotzdem cooler. Und ja, das ist die einzige Trainingsmöglichkeit, die man machen kann. Ne? Man muss dann einfach seine Sachen suchen, dass es funktioniert.
Ja, und ich glaube, also Staub braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Ich erinnere mich an ein Interview mit Steve Pete, der damals waren die Engländer sehr dominierend. Also ich meine, die sind ja immer noch nicht schlecht. Und der hat immer gesagt, ja, wir trainieren halt immer im Regen, ne? Immer im Nassen. Und wer im Nassen fahren kann, kann überall fahren. Also da ist ja auch was dran, ne?
Ganz genau. Sieht's ja beim Danny Hart. Chambéry 2011.
Ja, unvergessen.
What a time. Unvergesslicher Run, genau. Egal, mit wem man drüber spricht, den Lauf kennt jeder. Und die Jungs sind einfach top. Ne? Die Jungs fahren den ganzen Winter im Nassen, im Regen. Und die können halt einfach, selbst wenn es trocken ist, die Jungs können wirklich Rad fahren. Und das muss ich wirklich sagen, ich fahre lieber im Nassen, einfach weil das trennt die Spreu vom Weizen. Im Nassen ist es halt trotzdem schwieriger. Im Trocknen ist jeder schnell. Im Nassen, sag ich mal, muss man ein bisschen besser fahren können. Und dadurch, jetzt gerade aktuell, werden die Zeiten halt einfach ein bisschen gesplittet und sind nicht ganz so eng.
Ja, und das ist auch so ein Thema, im Nassen muss man sich auch mehr überwinden zum Trainieren. Ne? Bei schönem Wetter geht jeder raus, im Nassen wird es schon ein bisschen schwieriger. Und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Grund, dass ich meine, viele deutsche Fahrer sind auch ein bisschen zu faul und zu, also ein bisschen, haben so dieses Konsumentenverhalten. Ich gehe in den Wald und will ein bisschen da rumcruisen und stelle mich gar nicht so den Challenges. Was mir nämlich auffällt, wenn wir hier Trails bauen, und das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, man baut einen Trail, der hat so seine gewissen Schwierigkeiten und dann kommst du 2 Wochen später hin und 5 von 8 Kurven sind auf einmal gerade, weil es einfach leichter ist zu fahren. Ne? Und ich glaube, die Leute, viele wollen gar nicht diese Schwierigkeit, die nehmen die Challenge gar nicht an und deswegen werden sie auch nicht schneller.
Ganz genau. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem einfach, dass die Leute relativ soft sind. Mir fällt eigentlich gerade das deutsche Wort, ich sage einmal, die sind soft. Einfach da im Winter auch rauszugehen und selbst wenn es 5 Grad hat und es regnet, wenn es einmal warm bist warm, dann ist es eigentlich egal, dann macht das auch Spaß. Und jetzt gerade noch mit E-Bikes ist das noch viel geiler, weil dann steckst du 2 Akkus rein und machst in 2 Stunden 2 Akkus leer. Wenn es komplett Schlamm hat, Schlammreifen und du 2 Stunden lang ein Grinsen im Gesicht hast. Ich glaube, das machen nicht viele. Das machen wir viel über den Winter, ist E-Bike fahren mit Schlammreifen, nass, Schnee, was auch immer. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein, das pusht schon nochmal. Ja, einfach bei allen möglichen Bedingungen rauszugehen und Fahrradfahren zu gehen.
Ja, total. Auf das Thema E-Bike wollte ich gleich auch nochmal. Aber jetzt haben wir erstmal über die falsche Motivationslage der Leute diskutiert und das bessere Teamplay der Franzosen, die mangelhafte Unterstützung des BDR. Aber einen Player haben wir noch vergessen. Wie siehst du die Rolle der Industrie? Tut die genug, um den Downhill-Sport in Deutschland nach vorne zu bringen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Leute kaufen, glaube ich, einfach nicht so super krass viele Downhill-Bikes. Ich glaube, die Leute wollen mehr so einen Allrounder, dass sie einfach alles Mögliche an Sachen machen können. Und ich glaube, deswegen pusht die Industrie auch nicht so super krass den Downhill-Sport, weil die sagen, wir verkaufen Summe X an Enduro-Bikes oder an Full-Suspension-E-Bikes und wir verkaufen 500 Downhill-Bikes im Jahr und da ja, ist es ja ganz logisch für die, dass die E-Bikes oder Enduro-Trailbikes einfach mehr pushen müssen und da einfach mehr das Marketing da drin sehen als in Downhill-Bikes. Ich glaube, da ist einfach die Sportart bei uns zu klein in Deutschland, dass die großen Firmen sagen, ja, wir pushen jetzt den Downhill-Sport extrem.
Ja, aber so numerisch würde ich das jetzt persönlich gar nicht sehen. Klar, dass du nicht viele Downhill-Bikes verkaufst, aber es ist ja trotzdem ein unheimlicher Image-Träger und auch ein Experimentierfeld, wo eine Firma viel rausziehen kann, was die Entwicklung angeht. Und ich sage mal, ich ziehe mal den Vergleich zum Formel-1-Rennsport. Niemand kauft sich ein Formel-1-Auto und trotzdem versenken die Firmen ja da Millionen von Euro, weil sie auch wissen, dass das auf die Marke ausstrahlt, ne? Weil, und Downhill ist die Formel 1 des Radsports. Also ich denke schon, dass eine Firma Cubed jetzt, um deinen Sponsor anzusprechen, die machen nicht, glaube ich jetzt zumindest, die machen nicht dieses Engagement, weil sie glauben, sie verkaufen dann mehr Downhill-Räder, sondern weil sie glauben, sie ziehen da ein Image über ihre Marke, dass sie im Rennsport erfolgreich sind, dass sie im Rennsport mithalten können und das verkauft ja automatisch auch andere Räder.
Ja, wenn man es so sieht, dann gebe ich dir da auf jeden Fall recht, dass die da das, ja, wir sind die Formel 1 im Radsport. Das finde ich gut, dass du das auch so siehst. Manche sagen das nicht, aber ich bin da der großen Meinung, dass wir auf jeden Fall die Formel 1 sind. Ja, wenn man das so sieht, dann auf jeden Fall, dann machen sie das fürs Image und ja.
Ja, also und deswegen finde ich das auch cool. Also deswegen würde ich auch so Firmen wie Cube da so loben, ne? Weil die tun was. Und auch in dem Zusammenhang muss man erwähnen, die Firma X, ich habe jetzt gelernt, man nennt es nicht IXS, sondern X. Ja, die sind ja, ich weiß nicht, seit 15 Jahren oder 20 Jahren sponsern die in Deutschland diese Downhill-Rennserie. Ich finde, das ist so geil, das kann man gar nicht genug loben. Aber unterm Strich, meine Meinung, tut die Industrie eigentlich zu wenig für den Downhill-Sport. So.
Ja, also, okay, wenn du das sagst, jetzt X, ich hätte es IXS genannt.
Nee, es ist X. Ich habe das wirklich jetzt gelernt. Ich habe ja
Okay.
beim Dirtmaster Festival moderiere ich ja ab und zu und dann gibt es immer so ein Merkblatt, wie man was sagen muss, was man sagen soll und so weiter. Und da steht sowas von fett drauf. Es heißt X. Ja,
Okay,
also
dann heißt das X, ja.
X.
Ja, auf jeden Fall. Also ich, ja, ich sage mal, ich habe da auch angefangen, Rennen zu fahren beim X-Cup.
Sehr gut.
Es klingt da relativ
Siehst du, du hast
komisch.
aus dem Podcast jetzt schon Learning mitgenommen. Ist das nicht fein?
Gut, ja, super. Leider muss ich ja wirklich sagen, dass die Firmen dafür zu wenig machen, weil wenn man schaut, wie gut besetzt der X-Cup letztes Jahr oder vor viele Jahre vorher war und wie ja, relativ schlecht der jetzt besetzt ist, ja, könnte man da auf jeden Fall mehr rausholen. Und wenn da
Ja.
wahrscheinlich eine große Firma mit einsteigt und sagt, wir supporten das, dass die Rennserie wieder größer wird, dass da geileres Rennen, mehr Rennen und ja, insgesamt mehr Support dahinter steckt, glaube ich, dass da viele größere Namen wieder X-Cup fahren würden.
Ja, du meinst jetzt von Fahrern schlecht besetzt?
Ja, definitiv, definitiv.
Qualitativ
Also,
oder quantitativ?
ja, also ich sag mal, wo ich angefangen habe, Europacups zu fahren und normale German Cups zu fahren, dann waren die Europacups schon, da waren dann schon immer eigentlich zu jedem Rennen, sag ich mal, 5 bis 10 Top-Leute da auf jeden Fall mit dabei. Einfach, weil die Strecken gut waren, ich glaube, weil insgesamt das Preisgeld hoch war und ja, weil es gutes Rennfahren war. Und jetzt, wenn man jetzt so durch die Europacups schaut, durch die Startliste schaut, dann muss man wirklich sagen, sieht man da nicht viele große Namen mehr drin stehen.
Könnte das
Liegt
vielleicht auch
wahrscheinlich.
an Terminkollisionen liegen oder so? Oder
Könnte
das?
daran liegen, auf jeden Fall. Vielleicht auch an den Strecken, dass einfach nicht mehr so viele geile Strecken gefahren werden. Also ich weiß, ich bin früher Schladming gefahren. Das war schon immer ein Highlight. Das ist ja leider
Ja.
nicht mehr dabei. Da war, sage ich mal, Danny Hart, Lawrie Greenland, viele wirklich große Namen auch dabei, die da mitgefahren bin, einfach weil es geile Strecke war, weil es gutes Rennfahren war. Und jetzt, ja, jetzt
Aber
sag ich mal, die ganzen.
ja, du darfst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber haben die das früher nicht terminlich auch mega gut immer organisiert, dass der Europacup immer eine Woche vor dem Weltcup am selben Ort war, sodass die viele Weltcup-Fahrer das schon so als Training mitgenommen haben?
Könnte gut sein, aber dann, ja, wie jetzt Lenzer Heide ist jetzt dieses Wochenende. Da wäre ich eigentlich auch hingefahren, aber ich bin seit Montag relativ krank und dann habe ich beschlossen, da nicht hinzufahren. Wenn man da durch die Startliste schaut, dann ist ja trotzdem, sind 2 Wochen Pause, dann ist Léger. Also hätte man das ja eigentlich, ja, hätten das viele Leute mitnehmen können. Aber, sage ich mal, so wirklich große Namen findet man da leider nicht mehr drin in der Startliste.
Ja, das ist schade. Das ist schade, ja. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube, es liegt insgesamt dran, dass die ganze Bike-Industrie ja gerade so ein bisschen in der Krise steckt und alle Handbremse anziehen und weniger Geld ausgeben. Und dann haben natürlich auch die Fahrer weniger Geld in der Tasche für Reisekosten und so weiter. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch,
Ja,
liegt es ja auch daran.
vielleicht liegt es daran, vielleicht bessert sich das über die nächsten Jahre wieder, da ja eh im Weltcup eine große Veränderung stattfinden soll, was ich so
Aha.
mitbekommen habe,
Ist das
für nächstes
spruchreif?
Jahr. Ich weiß nicht, ob das spruchreif ist. Es sind alles bloß so Rumors, die ich so gehört habe, dass ab nächstes Jahr da auf jeden Fall deutlich Fahrer reduziert werden. Es ist angeblich, wo bloß noch 20 Elite-Teams gibt, die starten dürfen.
Okay, krass.
Und dadurch sind ja viele Fahrer, die so kleine Teams haben, ja, haben da gar keine Chance mehr dahin zu fahren. Und ich glaube, dass wenn die Jungs das von X schaffen, da eine gute Serie draus zu machen, dann glaube ich, dass da Europacup und Co. wieder richtig krass besetzt wird.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das ist interessant, weil ich habe mich vor 2 Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr, keine Ahnung, mit Markus Klausmann mal unterhalten. Da hatte sich der Weltcup ja schon so ein bisschen verändert, dass es immer schwerer wurde, eigentlich so für Privatfahrer da überhaupt noch mitzufahren, immer höheren Professionalitätsgrad, wo ich gesagt habe, ich finde das scheiße. Ich fand das früher mal super, dass es reicht, da eigentlich Weltcup-Punkte zu haben und dann kannst du einen Weltcup mitfahren, also Weltranglistenpunkte. Und mittlerweile sind die Hürden ja so enorm hoch. Und der Markus sah das komplett anders. Er sagte, er findet das super. Er würde es sogar noch geil finden, wenn es wie in der Formel 1 wäre. Also nur noch so 10, 15 Fahrer, absolute Top-Elite. Aber ich sehe das, also du siehst es, glaube ich, auch anders. Ich fände es schon eigentlich vom Prinzip gut, wenn auch das Weltcup-Format nicht zu eingeschränkt würde. Ne? Ich finde es jetzt schon ein bisschen zu elitär, auch diese Fernsehnummer, dass man dann Pay-Kanal abonnieren muss und so. Also mir gefällt die Entwicklung nicht so 100%.
Ja, also ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann auf jeden Fall die Seite von dir verstehen, dass du sagst, ah, ich muss jetzt für den Weltcup bezahlen, das ist scheiße, das gefällt mir nicht. Das kann ich super nachvollziehen, weil es mittlerweile echt kompliziert ist, da irgendwo was, ja, Weltcup live zu schauen, wenn du nicht wirklich das genau weißt, was du kaufen musst und wo du schauen kannst. Das ist super schwer. Ich muss aber wirklich sagen, ich kann ja die andere Seite verstehen, weil jetzt gerade Leogang waren wir einfach 400 Fahrer insgesamt und dadurch, dass die, also mit Junioren, Frauen, Männer, alles zusammen 400 Fahrer und dadurch, dass die ja jetzt, sage ich mal, die Trainingszeit so knapp gemacht haben, dass wir eigentlich bloß noch zweimal 2 Stunden haben und du da teilweise bei den Männern über 200 Fahrer hast, muss man wirklich da sagen, sind halt einfach zu viele Fahrer. Also es sind zu viele Fahrer. Für die kurze Zeit, die Training sind,
Ja.
befinden sich zu viele Fahrer entweder an der Liftschlange oder auf der Strecke.
Okay.
Die Strecken leiden brutal. Also das ist wirklich krass, wie sehr kaputt die Strecken sind. Ja, deswegen, ich verstehe die Seite, dass man sagt, früher war das cool, dass einfach viele gefahren sind. Da war das aber alles, glaube ich, lockerer, weil dann hattest du den ersten Trainingstag, kompletten Tag Zeit, zu trainieren. Hat sich, sage ich mal, hat sich das mehr verteilt. Also ich kenne das auch noch so von früher, von meiner Juniorzeit, dass ich einfach viel Zeit hatte zum Trainieren. Und jetzt, ja, ich sag mal, wie Fort William, wenn du eine lange Strecke hast, dann 4, maximal 5, wirklich höchstens 6 Runs im ersten Trainingstag schaffst. Und wenn du dann noch 200 Mann auf der Strecke hast, dann schaffst du eigentlich fast keine vollen Läufe mehr. Deswegen finde ich die Idee, da Leute zu reduzieren, wirklich eigentlich nicht so schlecht.
Ja.
Mit dem Hintergedanke, dass da wirklich der Europacup und alles, es muss eine Serie unter dem Weltcup geben und die muss top sein. Ich glaube, dann
Ja.
ist das cool. Dann ist das wirklich cool, weil dann hast du, sage ich mal, die Formel 1 wirklich ganz oben. Das ist der Weltcup. Da kannst du dich hocharbeiten. Wie wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt, Cube hat jetzt ein Nachwuchsteam, was super cool ist. Wir haben jetzt da drei Kids. Zwei davon kommen nächstes Jahr in die Junioren. Sozusagen, die fahren dieses Jahr Europacup, French Cup, ein paar deutsche Serien. Und nächstes Jahr steigen die auf in die Junioren und ich glaube, dass das so die Firmen müssen halt einfach, die müssen B-Teams machen und ich glaube, es muss eine Regel geben, dass wenn zum Beispiel mal ein Topfahrer verletzt ist, der im Weltcup fährt, dass die von unten aus dem B-Team jemand in das A-Team ziehen können und sagen können, hey, pass auf, der und der ist verletzt, du hast die Chance jetzt 2 Rennen oder 3 Rennen, sag ich mal, Weltcup zu fahren und dann entweder du beweist dich oder du ja, beweist dich halt nicht. Ich glaube, das ist die coolere Idee dahinter oder die bessere, dass man einfach Leute insgesamt reduziert.
Ja, aus dem Gesichtspunkt habe ich es noch gar nicht gesehen, weil ich denke mir, viele Fahrer, wenig Trainingsruns ist ja ungefähr für die Strecke dasselbe wie wenig Fahrer und viele Trainingsruns. Aber egal, wahrscheinlich hast du recht, du bist ja viel näher dran und ja, so habe ich das gar nicht gesehen. Ne, klar, wir haben ja auch noch die Junioren fahren und ihr fahrt ja auch 3 Rennläufe mittlerweile, das ist ja auch crazy.
Genau, ja, und dadurch werden halt die Tage extrem lang. Du hast an einem Qualitag hast du Frühtraining, dann fahren Frauenquali, dann fahren Männerquali, dann fahren Juniorenquali, Juniorenfrauen, Juniorenmänner und dann fahren Elitefrauen und Elitemänner nochmal Halbfinale. Dann ist der Tag von, sag ich mal, beginnst um 9 Uhr früh mit deinem Warm-up, dann geht dein Tag bis fast 18 Uhr, 19 Uhr, wenn du noch einen Trackwalk machen willst. Ja, und das ist zu lang. Also das ist zu lang. Da werden die Tage einfach zu lang insgesamt.
Es gab ja auch mal eine Diskussion, aber ich glaube, die ist veräppt, weil nicht durchführbar, dass man die Runs insgesamt sogar limitiert, dass man sagt, jeder Fahrer hat 4 Trainingsfahrten. Punkt. Mehr gibt's nicht.
Okay, gut, das habe ich, die Story kenne ich gar nicht.
Ja, ist schon was, ist alt, die Story. Ich meine, beim Skifahren okay. Ist es, glaube ich, so. Ich glaube, ein Skifahrer dürfen die überhaupt trainieren? Ich glaube, die gucken nur einmal sich die Strecke an.
Ich weiß nicht, ich glaube, die dürfen, glaube ich, bloß die Strecke abfahren, ja.
Ja, ne? Fände ich persönlich auch spannend, weil dann ist es ja wirklich für alle gleich, ne?
Auf jeden Fall, dann wird es auf jeden Fall interessant werden, aber ich glaube, dann wäre das nicht so ein super krass enges, tightes Racing, wie das, sag ich mal, wie die Entwicklung jetzt vom Sport oder die Richtung, die der Sport jetzt geht, ist ja mehr super enge Zeiten, super schnelle Zeiten, super enges Racing, anstatt wie früher super technische Strecken und dann aber Gaps von 5 Sekunden aufwärts.
Ja, ja, da wollte ich auch noch zukommen. Ich habe mir deine Weltcup-Saison natürlich angeschaut dieses Jahr und spannend fand ich zum Beispiel das Rennen in Polen. Da hast du dich ja richtig nach vorne gearbeitet, ne? Vom 45. Platz im ersten Lauf auf den 19. Mega-Ergebnis. Und ich glaube, du hattest gerade 5 Sekunden Rückstand auf den Sieg, ne?
Kann das ja, sein? Polen war super krass. Also Polen, erstmal wirklich geiles Rennen. Also haben viele ja vorweg gesagt, oh, die Strecke ist zu viel Bikepark, zu flach, weil niemand so richtig wusste, was einen erwartet. Aber am Ende war, also für mich persönlich war, muss ich wirklich sagen, war einer der geilsten Weltcups, die ich bis jetzt in 8 Jahren Weltcup gefahren bin, muss ich wirklich sagen. Die Zeiten waren super eng. Also ja, ich war in der Quali 45. mit einem Lauf, wo ich gedacht habe, ja, bin ich happy, war solide. Da habe ich kurz auf jeden Fall nach der Quali geschluckt, weil ich dachte, boah, mit so einem Lauf 45. Das war brutal. Und dann Halbfinale bin ich ja mit guten Leuten im Pit, bin ich glaube ich noch 4 oder 5 Sekunden schneller gefahren, was eigentlich, also das war auf jeden Fall top, sag ich mal, von dem Tag, das war der Tag nochmal positiv geendet. Und ich glaube, ich war mit Platz 19, 3,9 Sekunden, das war das engste Rennen, was ich bis jetzt gefahren bin, ja, zurück auf Platz 1. Und das Finale war auch alles super tight. Also super, es ist insgesamt dieses Jahr super enges Racing.
Ja, brutal. Aber was denkt man da, wenn man runterkommt, bis jetzt über den Daumen gepeilt, 5 Sekunden hinter der Topzeit und 19. Denkt man dann, scheiße, 5 Sekunden hätte ich ja noch irgendwo holen können? Oder ist man happy? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weil früher, als ich noch Weltcup gefahren bin, da wärst du mit 5 Sekunden Rückstand wahrscheinlich 5. gewesen.
Das wäre geil, wenn es jetzt auch noch so wäre. 5 Sekunden, ja, also ich sag mal, wenn du runterkommst und du hast 5 Sekunden Rückstand, dann denkst du, ja, 2, maximal 3. Sag mal, du fährst ja trotzdem für das, was du fährst, am Limit. Ohne Fehler und vielleicht noch mehr Kopf ausgeschaltet, sag ich mal, 2, 3 kann man meistens noch mal rausfahren, aber ja, 5 Sekunden, pff, ist fast, also wenn ich 5 Sekunden sehe, ich bin 5 Sekunden zurück, dann frage ich mich, wie die Jungs das gemacht haben.
Meistens. Ja gut, wenn du runterkommst, müsstest du ja eigentlich rein rechnerisch immer die Bestzeit haben, ne? Damit du deinen Platz sicher halten kannst.
Ja, genau, ja. Das war in dem Fall in Polen der Fall und dann haben sie mir aber trotzdem noch mal 5 Sekunden gegeben. Und dann muss ich wirklich sagen, Respekt. Respekt an die, die das machen, weil ja, im Finale war ich, ja, ich glaube, im Finale waren es 5 Sekunden, war ich happy mit meinem Lauf. Also da sage ich, da wäre nicht super viel mehr drin gewesen.
Ja, das war schon cool. Ich habe mir in meiner kleinen Vorrecherche zu unserem Gespräch habe ich mir dein Video oder euer Video von letztem Jahr angeschaut. Dieses 23er Weltcup-Video kann man echt empfehlen. Müsst ihr mal auf YouTube suchen. Und da ist ja dein Run in Lenzerheide, der war ja wirklich Magic. Da bist du ja auch mit Top-Zwischenzeiten. Und ja, dann passierte ja dieser Riesenschnitzer, den du aber irgendwie noch rettest, wo selbst ein Cedric Rassier sagt, boah, ey, what a champ, dass du das Ding noch ausfährst. Also das ist schon crazy. Und da habe ich mir gedacht, was geht in einem Racer vor, wenn so ein Fehler passiert? Also ich weiß noch, was bei mir damals vorging, aber wie ist es bei dir?
Also ich sag mal, das war relativ nah am Limit. Also da hat das Limit auf jeden Fall...
Eigentlich war es drüber.
es war drüber. Das versuchst einfach nur, dass du auf dem Bike sitzt bleibst. Also ich habe das jetzt
leider... Wie fährst du danach weiter? Bist du dann, oh scheiße, gebremst oder gibst du dann erstmal richtig Gas, weil du willst das wieder rausholen? Ja,
ich sag mal so, nach so einem Fehler weißt du heutzutage eigentlich, dass die Chance auf ein wirklich Top-Ergebnis, außer du bist jetzt der absolut, keine Ahnung, 2-3 Sekunden vorn, hast du meistens weggeschmissen, ein gutes Ergebnis. Deswegen, ja, ich versuche einfach, so gut es geht, weiterzufahren. Das in Lenzerheide war relativ glücklich, weil es fast am Ende war. Sag ich mal, die schwierigsten Sektionen sind vorbei gewesen. Und ja, dann versuchst du einfach nur noch den Run ins Ziel zu bringen, mit so viel Druck wie möglich. Aber ja, ich glaube, das ist einfach, das macht man einfach instinktiv. Also da gibt es nicht irgendwie, dass man sagt, boah, ich gebe jetzt alles, sondern du gibst ja eh schon alles von dem Zeitpunkt, wenn du das Starthaus verlässt, bis eigentlich ins Ziel. Deswegen, wenn du auf dem Bike sitzen bleibst, dann fährst du halt einfach dein Limit weiter bis ins Ziel.
Ja, voll. Also das war so ein Gänsehautmoment, als ich mir das Video reingezogen habe. Ich werde das auch auf Instagram nochmal verlinken in dem Post zu dem Podcast hier, weil ich finde, das ist auch sowieso eine sehenswerte kleine Dokumentation, kann man sich geben. Und in dem Jahr bist du ja mit Danny Hart zusammen im Team gefahren. Habt ihr voneinander oder du vielleicht ein bisschen mehr voneinander profitieren können oder sind da zwei Athleten, die nebeneinander einfach leben?
Nee, also ich muss wirklich sagen, anfangs habe ich gedacht, boah, Danny Hart als Teamkollege, ich weiß nicht, ob das, ich kannte ihn vorher nicht, man hat ja immer bloß die Sachen gehört, die Leute so erzählt haben von ihm und da haben ja immer viele gesagt, schwieriger Charakter, aber ich muss sagen, eigentlich die 3 Jahre, die wir zusammen unter einem Zelt verbracht haben, die waren eigentlich wirklich Hammer, kann ich eigentlich fast sagen, also wir sind immer noch wirklich gute Freunde, wir waren jetzt vor Leogang sogar noch fast eine Woche zusammen Radfahren als Vorbereitung. Deswegen, ich komme immer noch super mit ihm aus und er hoffe ich auch gut mit mir. Aber ja, ich habe viel von ihm gelernt auf jeden Fall. Also besonders die ersten 2 Jahre einfach so von Linienwahl, wie man an die ganze Sache rangeht und einfach generell so vom Speed her, der Grundspeed. Ich bin viel mit ihm gefahren, dadurch ist mein Speed höher geworden, mein Grundspeed ist höher geworden. Das letzte Jahr, war er in der Gesamtwertung hinter mir. Das hat ihm, glaube ich, nicht so gut getaugt. Das hat mir mehr gefallen.
Ja, das glaube ich.
Das ist, glaube ich, einfach so eine Racer-Sache, dass er kann nicht verlieren, ich kann nicht verlieren. Klar, am Ende hat er sich trotzdem gefreut, wenn ich vor ihm war. Hat er zumindest zu mir gesagt, ob er das wirklich hat, weiß ich nicht.
Weiß man dann nicht.
Weiß man nicht. Ich habe mich gefreut für ihn, wenn er ein gutes Ergebnis hatte. Aber ich glaube, wir haben relativ gut in den 3 Jahren harmoniert. Wir haben gute Rennen gefahren und ich muss wirklich sagen, wir hatten in den 3 Jahren wirklich eine gute Zeit.
Ja, voll cool, das freut mich. Du hast gerade gesagt, mit Teamkollegen trainieren ist wichtig, Linien gucken und so, aber zu so einem erfolgreichen Mountainbike-Team gehört ja viel, viel mehr. Und ich habe dich jetzt mehr oder weniger kennengelernt, ist vielleicht falsch, aber mal getroffen über meinen Kumpel Patrick Neukirchen. Und der Patrick, den werden einige Hörer hier vielleicht kennen, der hat ja damals schon das SRAM Young Guns Team ins Leben gerufen, geleitet. Ich glaube, er hat auch den Henry Kiefer entdeckt, wenn mich nicht alles täuscht. Und unter anderem hat er dich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Aber was genau macht er für dich? Also ich glaube, der Patrick ist ein ziemlich cooler Typ für dich, oder?
Auf jeden Fall Pat ist jetzt mittlerweile mein Coach, slash Mentor, slash täglicher Betreuer.
Täglich? Ihr wohnt doch fünf Stunden auseinander.
Ja, aber ich glaube, wir telefonieren fast jeden Tag. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen mehr als nur Betreuer. Na, der Pat hat letztes Jahr für uns in Leogang Line Scout angefangen zu machen, einfach weil er Bock hatte, weil er ein paar Leute vom Cube kannte und da einfach in der Gegend war zum Urlaub machen. Und da hat er den Urlaub direkt mal an der Strecke verbracht und hat für uns Line Scout gemacht. Und irgendwie.
Was genau ist ein Line Scout? Da müssen wir, glaube ich, den einen oder anderen Hörer mal mitnehmen.
Okay, also ein Line Scout ist im Endeffekt jemand, der steht permanent an der Strecke, gibt ja verschiedene Schlüsselstellen an den Strecken, Wurzelstücke, Steilstücke, man einfach spezielle, harte Sektionen, sage ich mal. Und dafür gibt es einen Line Scout von jedem Team, oder manche haben Specialized zum Beispiel, hat mehrere. Das ist, wie viele Leute mal, kann man Leute an die Strecke stellen, wie man Lust hat. Und die Jungs geben dir sozusagen Feedback, was die Linien machen, wie die Linien sich entwickeln, wo aktuell die beste Linie ist. Dann, wenn man an der Sektion gerade struggelt, dann schiebt der Line Scout mal dein Bike nochmal hoch und beurteilt nochmal das, was man da an der Sektion macht. Oder man probiert verschiedene Linien. Dafür ist eigentlich ein Line Scout da, sozusagen, dass wir als Fahrer permanentes Feedback von der Strecke haben. Von den, sage ich mal, Schlüsselsektionen, die es da an jeder Strecke so gibt. Und ja, mit denen sind wir eigentlich im Training permanent in Kontakt, egal ob das über Walkie-Talkies im Pit ist, die Mechaniker rausgeben, wenn wir das Pit verlassen, oder ob wir Fotos bekommen, Videos bekommen von anderen Fahrern. Verschiedene Linienwahl, verschiedene Videos von verschiedenen Linien. Dafür, das ist eigentlich so ein Line Scout bei uns. Genau, das ist die Aufgabe von jemand, der eigentlich für unter der Strecke steht.
Und das hat quasi jedes Team hat da so ein paar Typen rumstehen, das ist ja Wahnsinn.
Genau, also manche haben mehr, manche haben plus einen. Wir haben teilweise zwei, teilweise kommt auf die Strecke drauf an, wie Leogang, da brauchst du nicht fünf Leute an der Strecke. Das ist relativ, über die letzten Jahre relativ straightforward, was die schnellste Linie ist. Aber gerade wie Val d'Isol, da ist es vom Vorteil, wenn du im besten Fall 10 Leute an der Strecke stehen hast, weil einfach die Strecke sich über den Tag so viel verändert und teilweise eine Linie, die früh um 10 gut war, geht nachmittags um 14 Uhr nicht mehr zu fahren. Und wenn du da jemanden an der Strecke hast, der dir sagt, hey, die Linie geht nicht mehr, weil da kommt eine Wurzel raus, die Wurzel hat keine Haut mehr oder da ist ein Riesenstein, dann ist das für einen Fahrer viel, viel einfacher. Das sage ich mal. Ja, zu kontrollieren und da bessere und qualitativ hochwertigere Trainingsläufe zu fahren.
Aber da muss der Line Scout dich als Fahrer ja auch extrem gut kennen, dass er dir auch nicht irgendwie eine Line empfiehlt, die dir vielleicht gar nicht so fahrstilmäßig passt. Oder ist es eh so, dass am Ende alle eine Line fahren, weil die ist die schnellste?
Das würde ich gar nicht sagen, dass alle eine Line fahren. Es kommt auch wieder auf die Strecke drauf an, wo man ist. Leogang ist relativ schwierig, da irgendwo super kreativ zu sein und zu sagen, ja, ich fahre jetzt was komplett anderes, was die anderen fahren. Mhm. Aber deswegen war das, glaube ich, gut, dass der Pat das erste Mal in Leogang dabei war, weil da ist es nicht so super schwierig. Und ich kannte in Patrick ja früher auch nicht so super krass. Ich wusste, dass er die Young Guns gemacht hat, aber ich hatte nie so super krass mit ihm zu tun. Und ja, nach Leogang letztes Jahr war er dann irgendwie gefühlt fast auf jeden Weltcup dabei. Und dann ich kam gut mit ihm klar, und dann hatten wir so ein bisschen so eine Wette, dass wenn ich Top 15 fahre, ich einen Döner bekomme als Belohnung.
Geil.
Und das war natürlich dann zu jedem Rennen, wo er dabei war, die Riesenmotivation, am Finaltag einen Döner zu bekommen.
Ja, kann ich verstehen. Also das wäre für mich auch Motivation.
Genau, das ist für mich immer so eine Riesenmotivation gewesen. Und dann war er bis auf die Überseerennen, war er eigentlich zu jedem Weltcup dann mit dabei. Und dann haben wir uns Ende der Saison mal zusammengesetzt und gesprochen. Und er hatte da so ein paar coole Ideen, um mich, sage ich mal, besser zu supporten, um mich weiter nach vorne zu bringen. Ich hatte bis dahin seit 6 Jahren den gleichen Coach. Gut, es wird jetzt wahrscheinlich nicht viel sagen. Point One, Chris Kilmurry, der trainierte das FMD-Team, unter anderem Tani Seagrave und noch ein paar andere Fahrer. Der hat mich 6 Jahre jetzt dann trainiert gehabt, und der Patrick meinte, ja, wir haben da ein paar Ideen, ich habe da noch jemand, der da Bock drauf hätte, und ob ich da Bock drauf habe, vielleicht mal eine Veränderung in mein Training reinzubringen. Und ich war da eigentlich happy, weil ich wusste bis dahin, wie mein Winter wieder aussehen wird, wenn ich keinen Coach wechsle. Und das war für mich so ein bisschen, ja, die Motivation war jetzt nicht so super krass, wieder in 6 Monate Winter zu gehen und eigentlich zu wissen, ah, ich mache an dem und dem Tag Kraft, so sieht mein Kraftplan aus, ja, und ich mache die und die Intervalle. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, ich mache eine Veränderung, ich komme zum Patrick, Powerpack Athletics, für alle die eigentlich auch Bock haben, irgendwas Neues mal zu machen, kann ich nur empfehlen, machen super hartes Training. ja, also, und dann habe ich, ja, eigentlich seit Ende letzten Jahres bin ich super, super oft mit dem Patrick unterwegs oder super oft bei ihm gewesen zum Training. Ja, und ich muss sagen, bis jetzt habe ich nichts bereut, also ich bin eigentlich super happy.
Ja, wir waren ja auch mal zusammen Radfahren, das war sehr lustig. Da kann ich eine nette Anekdote erzählen. Da waren wir im Ahrtal und meine Frau war dabei und die fährt ja eigentlich, also muss man sagen, die fährt schon recht gut Mountainbike. Das Problem ist halt, dass sie durch mich immer nur mit Leuten fährt, die natürlich noch mal meistens besser sind. Und dann waren wir mit dem Patrick da, du warst da und noch der Andreas Hoppius, auch alter Downhiller, so alles schnelle Jungs. Und Maria hat wieder kein Land gesehen. Und auf dem Rückweg, ich sage, wer waren das alles für Leute? Ich sage, so und so und so. Und dann auch der Max Hartenstern. Ja, wer ist denn Max Hartenstern? Ich sage, ja, ist so unser bester Fahrer im Downhill-Weltcup, kann man sagen. Und sie sagt, ey, ihr seid so Schweine, dass sie immer mit so Leuten Fahrrad fahren muss.
Ja, das war eigentlich mein Winter. Ich war einmal im Monat da bei euch im Westen.
Im Westen, hast du rüber gemacht.
Bin ich rübergefahren, genau, bin ich auf die andere Seite Deutschlands gefahren zum Training, einfach um aktuellen Trainingszustand zu checken, um das Training umzustellen. Und ja, wir haben viele Defizite gefunden, sag ich mal, die ich so noch hatte, haben viele an vielen solchen Sachen über den Winter gearbeitet. Ja, die Jungs haben mich wirklich, wirklich gut rangenommen. Also ich muss sagen, die Jahre zuvor bin ich teilweise aus dem Training gegangen und habe gedacht, boah, ja, freust dich eigentlich auf morgen. Jetzt der letzte Winter war ja so, ich bin so kaputt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Aber ja, es hat auf jeden Fall, also körperlich bin ich auf jeden Fall so fit wie nie zuvor. Vom Fahrstil her muss ich sagen, fühle ich mich besser auf dem Bike, habe deutlich mehr Spaß am Radfahren. Vielleicht die Ergebnisse dieses Jahr zeigen das auch nicht ganz so, wie ich mir das eigentlich erhofft hätte. Aber ja, sind noch viele Rennen. Die Saison ist noch lang. Deswegen, man kann die Saison auf jeden Fall noch wenden, sag ich mal. Das ist das große Ziel.
Aber Lenzer Heide lässt jetzt aus, sagst du?
Ja, genau. Ich hatte jetzt zwei harte Wochen in Leogang. Lief eigentlich top. Da war ich im Halbfinale 17. und war wirklich, genau, wirklich happy. Genau. Dann hatte ich im Finale, hatten wir leider ein teaminternes Problem. Nicht Problem, aber es ist ein riesengroßer Fehler passiert. Ja. Lassen wir jetzt mal so stehen. Dadurch bin ich nicht im Finale angetreten, leider. Und in Val d'Isol hatte ich eigentlich einen relativ guten Tag. Und in der zweiten Session hatte ich einen mächtigen Abflug und bin wirklich, ja, super stumpf eingeschlagen und habe seitdem ein bisschen eine kaputte Schulter und hatte eine Gehirnerschütterung. Bin am nächsten Tag durch einen Gehirnerschütterungstest einfach mal komplett durchgefallen. Und dann hat das Team entschieden, ja, wir lassen dich nicht fahren.
Ja, einfach, gute Entscheidung.
Ja, genau. Wir haben da einen Physio, der da wirklich gut, was das Gehirnerschütterungen angeht, da wirklich gut im Stoff steht. Und der hat so ein Protokoll, den man da abarbeiten muss. Und da konnte ich dir früh keine drei Zahlen rückwärts ansagen. Und da haben alle dann entschieden, dass es besser ist, wenn ich das nicht fahre. Deswegen, es waren jetzt 2 harte Wochen. Jetzt bin ich leider diesen Montag krank geworden. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich nach Hause reset, dass ich die Saison in 2 Wochen in Léger ins Positive wenden kann.
Ja,
voll. Weil das Speed passt auf jeden Fall. Es ist eigentlich,
das wollte ich gerade sagen. Also wenn man mal guckt, ich meine, was Fort William, warst du 19. in der Quali, in Polen 19. im Finale, Leogang 17. im Halbfinale. Also das ist ja Top 20. Ne? Safe, kann man sagen.
Ja. Wie gesagt, mir kommen immer mal ein paar Leute zu mir und sagen, hey, du bist doch der konstant Top 20 fährt. Ja, das ist gerade noch so für mich das Problem. Ich würde gerne mehr.
Ja, weil, will das nicht?
Ja, so Top 20, das habe ich jetzt schon seit 2 Jahren. So bin ich eigentlich konstant dabei, wenn alles gut läuft. Und jetzt, deswegen habe ich da den Schritt über Winter gemacht, nochmal neuer Coach, weil ich einfach, ich will jetzt den nächsten Schritt, ich will jetzt den nächsten Schritt in die Top 10 oder noch besser. Ja, das ist jetzt so das große Ziel. Also eigentlich mein Ziel war Top 10, Top 15 konstant dieses Jahr. Mhm. Jetzt hatte ich viel Pech, jetzt bin ich 35. im Overall. Sag mal, der Overall ist auf jeden Fall, das hat sich erledigt. Ich mache das jetzt so, die Motocross in Amerika sagen immer, wir nehmen das Rennen bei Rennen. Für mich gibt es jetzt nur noch einzelne Rennen, die ich performen will. Und das sind jetzt Leger, das sind einfach die nächsten Weltcups.
Ja, genau. Aber was ist der wichtigste Baustein, um jetzt die letzten Quäntchen rauszuholen? Ich meine, du bist topfit, sagst du. Material ist, glaube ich, ist es, also wie wichtig ist Material? Das ist eine spannende Frage.
Material ist mittlerweile super wichtig. Also wir sind wirklich materialmäßig sind wir super gut aufgestellt. Also ich glaube, dass wir aktuell das beste Material fahren, was man so im Weltcup fahren kann. Weil die Leute, die gewinnen, haben das gleiche Material. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht das Material das Problem.
Also glaubst du jetzt, wäre es einfach mal so wild gedacht, wenn du mit dem Bruni das Rad tauscht, gewinnt er immer noch und du wirst immer noch 17.
Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, jemand, der so gut Rad fährt, das ist egal, auf welches Bike du denn setzt, der wird, bin ich mir relativ sicher, auf jedem Bike performen.
Ist auch meine Theorie, muss ich sagen. Ich glaube auch, wer gut Rad fährt, der macht das auf jedem guten Rad.
Ja, auf jeden Fall. Aktuell, ich kann ja gerade nicht so richtig sagen, an was es noch scheitert. Deswegen, ich bin jetzt zu Hause, ich mache jetzt einen kompletten Reset. Mal ein paar Sachen machen, auf die ich wirklich Bock habe. Mal Motocross fahren, mal E-Bike fahren gehen, mal einfach so Downhill fahren gehen, also Spaß. Weil ich glaube, fit bin ich auf jeden Fall, ja, wie vorher schon gesagt, wie noch nie zuvor. Kraft habe ich genug. Vielleicht fehlt einfach das letzte Puzzleteil und das ist das Glück.
Ich glaube schon, das Glück, also ich meine ja immer, Glück ist eine Komponente und dann siehst du trotzdem immer dieselben Leute gewinnen und dann denkst du ja, das kann ja nicht sein, dass die jedes Mal Glück haben. Aber ich weiß auch nicht, woran es am Ende liegt, dass immer dieselben vorne sind, weil es sind ja wirklich nur so Wimpernschläge, ne? Und trotzdem ist es immer dieser eine Wimpernschlag, den der andere besser ist.
Ist verrückt. Ja, vielleicht ist es halt einfach einmal Glück haben und dann ist das Glück auf deiner Seite.
Ja,
das ist, vielleicht. Ich glaube, für welche, die permanent vorn fahren, ist es einfacher, gut zu sein, als für welche, die mal gut sind. Dann haben sie wieder Pech, dann sind sie vielleicht mal wieder gut. Ich glaube, wenn du konstant dein Level so gefunden hast, auch vom Kopf her, dass du weißt, ich muss jetzt 98,7% fahren, dass ich da aufs Podium fahre, oder ich muss, keine Ahnung, 100% fahren, dann ist es einfacher für die einfach zu sagen, ich fahre jetzt genau die Prozentzahl und ich weiß, dass ich da vorne dabei bin.
Ja, ich denke, der Kopf spielt da eine Riesenrolle. Also.
Ja.
Aber ich glaube, in jeder Sportart, also das ist einfach, wenn du selbstsicher bist und schon so ein bisschen Erfolg verwöhnt, dann fällt dir das viel leichter, dann gehst du vielleicht auch mit weniger Nervosität da rein und du musst ja auch nichts mehr beweisen, du hast dich schon so oft bewiesen.
Ja, genau. Und wie gesagt, nach Polen bin ich mit gutem Gewissen nach Leogang gefahren, habe in Leogang sogar nochmal getestet gehabt und war eigentlich da wirklich, es war entspannt für mich. Also ich bin in der Quali mit Crash 30. gewesen, im Halbfinale mit einem soliden Lauf 17. Ich sag mal, mit einem guten Tag wäre ich da auf jeden Fall Top 10 gefahren. Deswegen, wenn man einmal gut war, dann hat man, sage ich mal, die Confident in, ja, die steckt einfach in einem drin und dann ist es nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall leichter, das wieder abzurufen. Ja, aber wenn du halt in einem Tief bist, aus einem Tief kommt man immer schwerer wieder raus, als wenn man auf einem Hoch ist.
Ja, klar, logisch. Nochmal ganz kurz zurück, wir waren zusammen Radfahren, du warst auch im E-Bike unterwegs, ist E-Bike für dich ein gutes Trainingsgerät?
Auf jeden Fall, E-Bike ist das beste Bike, was bei mir in der Werkstatt hängt.
Weil man kommt einfach schneller am Berg hoch und kann mehr Runs machen, oder?
Exakt, also ich habe jetzt das Glück noch, ich habe noch ein paar Akkus, das ist noch, macht die ganze Sache noch besser, aber ja, mit dem E-Bike fahre ich das Doppelte, was ich sonst mit dem normalen Rad gefahren wäre. Bin schneller auf dem Berg oben, bin ich so beim Berghochfahren nicht so super kaputt und habe wahrscheinlich 5-mal mehr Spaß bergab zu fahren, weil ich einfach fit bin und das Bike geil liegt. Das Bike ist ähnlicher am Downhill-Bike, weil es halt einfach schwerer ist. Und
was wiegt dein aktueller Downhiller, wenn ich fragen darf?
18 oder 19,7.
Und dein E-Bike? 24, 22, sowas wahrscheinlich, ne?
22, 23 Kilo, ja. Mhm. Ja, ich bin jetzt nicht so der, der jetzt das Bike oder jedes Bike wiegt und sagt, boah, ich brauche da noch Titanschrauben oder da noch, weil mittlerweile kleben sich die Leute beim Downhill Gewichte ans Unterrohr. Ja. Deswegen, ich glaube, das Gewicht ist nicht ausschlaggebend. Aber ja, E-Bike ist der Hammer. E-Bike im Winter ist der Hammer. Da sag ich mal, du kannst viel, viel mehr trainieren, einfach weil du mit einem niedrigeren Puls bei kalten Temperaturen bergauf fährst und bergab. Jeder, der mal ein gutes E-Bike bergab gefahren ist, der weiß, wie viel Spaß das macht. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, E-Bike bergab ist der Hammer. Ja. Und das Gleiche für den Sommer ist super als Trainingsgerät. Es ist einfach, du kannst locker spinnen gehen, du kannst ja locker die Beine vertreten, indem du einfach irgendwo, wie jetzt Leogang oder wenn wir beim Rennen sind, du kannst locker zur Mittelstation hochpedalieren und kannst sogar noch einen Trail bergab fahren. Das würde man so mit einem normalen Enduro-Bike nicht vor einem Rennen machen. Einfach weil der Effort viel zu groß ist. Und ja, mit dem E-Bike ist es, also für mich ist das E-Bike wirklich das rundum perfekte Trainingstool. Ich kann Intervalle sogar, wenn ich das will, auf dem E-Bike fahren, dann mache ich einfach den Motor aus.
Ja,
genau. Ich mache auf den Rennen teilweise kurze Sprints auf dem E-Bike. Ja, das, also ich finde, mit dem E-Bike kann man eigentlich alles machen.
Voll. Und gerade das Gewichtsthema, du hast es auch schon angesprochen, ich glaube, gerade in abfahrtslastigen Disziplin, auch Enduro würde ich jetzt dazu zählen, wenn das Rad zu leicht wird, das ist eher nachteilig. Also deswegen genau, kleben sie sich ja auch die Gewichte ans Fahrrad, ne?
Ja, ja, ja. Und die kleben sich das dahin ans Unterrohr einfach, weil vom E-Bike das Gewicht ist super zentral, der Motor ist in der Mitte vom Bike und das bringt ja halt so viel Grip und so viel Kontrolle und Stabilität ins Bike, dass ja, das passt einfach perfekt.
Ja, und ist Enduro-Fahren für dich ein Thema? Also Mountainbike-Enduro oder hast du einfach gar keine Zeit für? Also jetzt auch mal Competition, meine ich.
Nee, also das habe ich einfach keine Zeit. Und ich muss wirklich sagen, das ist ja die Sportart, die begeistert mich jetzt nicht so super krass, weil ich einfach nicht so super viel Spaß habe am Berg hochfahren. so das Format insgesamt mit länger auf dem Bike sitzen, finde ich cool. Einfach die Jungs verbringen halt einfach deutlich mehr Zeit auf dem Bike, wie wir auf dem Downhill-Bike, weil ja, 2x2 Stunden Training und dann direkt zünden. Am Wochenende mache ich, an dem Weltcup mache ich 10 bis 12 Runs. Da sitzen die Jungs schon mehr auf dem Bike. Aber ja, ich bin jetzt nicht so der super krasse Enduro-Fanatiker, der sagt, oh, ich pedale jetzt 2000 Höhenmeter, weil mir das Spaß macht. Das mache ich auf dem E-Bike. Auf dem E-Bike macht mir das super viel Spaß. Dann mache ich aber das mit 2 Akkus und Turbo-Modus. Einfach weil, ja, weil es Spaß macht, weil die Abfahrten dann geil sind. Aber genau. auf einem normalen Enduro-Rad mache ich das nicht. Da muss ich wirklich sagen, macht mir das einfach keinen Spaß.
Ja, das beruhigt mich, dass du deine Zeit nicht auf dem Enduro-Rad verschwendest, sondern weiter an deiner Downhill-Karriere feilst. Weil ich glaube, da ist noch Potenzial. Zeitmäßig haben wir auf jeden Fall die 45 Minuten lange gerissen, aber ich fand es so ultra spannend, mich mit dir zu unterhalten. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zu sagen hast. Ich fand's mega. Ich habe echt wieder viel gelernt, weil ich bin lang aus dem Downhill Racing raus. Und von meiner Seite muss ich sagen, ich wünsche dir viel Glück, dass du jetzt auch wieder schnell gesund wirst und dann in Léger, eine meiner Lieblingstracks damals, wieder voll angreifen kannst.
Ja, vielen Dank. Also eigentlich zu sagen habe ich nichts mehr, außer dass die Leute rausgehen sollen und Spaß am Radfahren haben sollen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, unbedingt.
Das ist das A und O. Und dass mehr Leute sich E-Bikes kaufen und geil E-Bike heizen gehen, weil das macht am meisten Spaß.
Egal welches Rad, macht alles Spaß. Egal. Hauptsache es rollt, sage ich immer.
Ja. Exakt, Hauptsache es geht bergab.
Genau. Hey Max, viel Erfolg für die weiteren Rennen.
Vielen, vielen Dank. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gern. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Bis dann. Ciao, ciao.
Danke. Bis dann. Ciao.